Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020, aus der Reihe Bildung heute, Vortrag 12, Professor Dr. Aleida Aßmann, zum Thema Bildung und kulturelles Gedächtnis.
Lieber Herr Frick, vielen Dank für diese einführenden Worte. Das war ja eine Laudatio, eigentlich ziemlich deplatziert für eine Einführung nur in einen Vortrag, den ich hier mitgebracht habe. Aber vielen Dank, dass Sie mich auf dieses alte Thema zurückbesinnen lassen. Denn tatsächlich, das hat eine lange Geschichte und wir haben auch schon viel gemeinsam darüber diskutiert. Ich möchte mit einer kurzen Erinnerung beginnen. Das war in Yale, der Ort kam ja vor. In Yale saß ich mal in der Wohnung von Harold Bloom, das ist so etwas wie der, war so etwas wie der Papst der kulturellen Bildung in USA, beim Tee, und dann klingelte es an der Tür und seine Frau machte auf und kam zurück mit einem üblichen Paket dieser Größe, rechteckig, und sagte dazu: "Give us this day our daily book." Brachte das Buch ins Zimmer, was dann ausgepackt wurde. Und genauso ging es mir kürzlich in Konstanz. Der Postbote kam, brachte unsere täglichen Bücher an und das letzte darunter hatte den Titel Kultur und Bildung, kulturelle Bildung. Also das will ich Ihnen hiermit gleich mal empfehlen, ans Herz legen. In der Zeitschrift für Kulturwissenschaften ist dieser Debattenband gerade erschienen. Und das hat mich gefreut, weil ich merkte, dass tatsächlich auch meine Fächer dieses Thema gerade wieder erobern. Nur eines ist mir aufgefallen bei der Durchsicht, vielleicht ist es mir entgangen, aber auf den Begriff des Gedächtnisses wird in keinem Aufsatz verwiesen. Und das ist interessant, denn ich nehme den als Ausgangspunkt. Also ich habe immer noch eine sehr periphere Stellung zu diesem Thema, wenn ich mir den Diskurs anschaue. Die Frage Bildung, was ist das eigentlich? Der Begriff gilt gemeinhin als unübersetzbar und als eine typisch deutsche Angelegenheit. Die Franzosen zum Beispiel sprechen von Formation, von der Formung der Person durch Wissen. In dieser Sicht ist der Mensch eine Art Lehmklumpen, der seine eigentliche Gestalt erst durch die Formung der Bildung erhält. In Alltagssprache und Fachdiskursen ist das Wort Bildung aber mit zum Teil sehr, sehr unterschiedlichen Bedeutungen im Umlauf. Deshalb möchte ich damit beginnen, Ihnen einige Bildungsbegriffe vorzustellen, zu unterscheiden. Vielleicht ist das völlig überflüssig, Sie haben ja schon viele Vorträge gehört, aber ich möchte das unbedingt tun, damit klarer wird, worüber ich im Folgenden sprechen werde und wovon eben nicht die Rede sein wird. Und ich beginne mit dem Begriff Ausbildung. Ich würde mal sagen, mindestens 90% aller Fälle, wo von Bildung die Rede ist, ist Ausbildung gemeint. Das gilt insbesondere für den Kontext von Schulen, Hochschulen und anderen Ausbildungsstätten. Die Bildung, die in diesen Institutionen vermittelt wird, öffnet Zugänge zu einem Fachwissen, das in Studiengängen strukturiert, in Prüfungen gebündelt und in Abschlüssen bestätigt wird. Aus dieser Form des attestierten Wissens entstehen dann gesellschaftlich anerkannte Qualifikationen und Kompetenzen, die dann wiederum den Zugang zu Stellen und Karrieren ermöglichen. Ziel der Ausbildung ist damit zugleich die Berufsqualifikation als notwendige Grundlage jeglicher Erwerbsarbeit und damit der Sicherstellung der sozialen Existenz. Bildungsniveau, Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit, Elitebildung und Gefahren der Ausschließung durch Bildung oder auch der Streit um Studiengebühren, all das sind zentrale Themen dieses demokratischen Umgangs mit Ausbildungssystemen. Mit diesem üblichen und statistisch häufigsten Bildungsbegriff ist das Spektrum der Wortbedeutung von Bildung aber noch keineswegs ausgeschöpft. Ich möchte sagen, dass ich die restlichen 10% auf 4 weitere Bildungsbegriffe verteilen. Der zweite Begriff, das nenne ich mal die kognitive Bildung. Sobald der Mensch geboren wird, interagiert er mit seiner Umwelt und beginnt, seine angeborenen Potenziale zu entwickeln. Dazu gehört in erster Linie das große Pensum kognitiver Entwicklung. Das Gehirn arbeitet, entwickelt sich. Die unbeschränkte Lernwilligkeit in Gestalt von Neugier ist überhaupt die größte Mitgift, die der Mensch ins Leben mitbringt, und sie bildet die Grundlage für alle späteren Lernleistungen. Ein 4-jähriges Mädchen stellt am Tag circa 400 Fragen. Leider nimmt dieser Wissensdurst in der Schule dann drastisch ab, beziehungsweise verlagert er sich auf außerschulische Gebiete. Also mit kognitiver Bildung ist dieser ungesteuerte Prozess der Evolution des menschlichen Gehirns gemeint. Nächster Begriff, Persönlichkeitsbildung. Mit dem allgemeinen Leben und der Identität eines Menschen hat seine Berufsqualifikation immer nur sehr bedingt etwas zu tun. In die Persönlichkeitsbildung, die mit der Ausbildungsphase keineswegs abgeschlossen ist, gehen neben kognitivem Wissen und praktischen Fähigkeiten auch ganz andere Qualitäten ein, wie Manieren, Werte, Tugenden, Einstellungen, Bindungen, Haltungen und Gewohnheiten, die überhaupt erst das Bild des ganzen Menschen abrunden. Die Grundlagen dieser Persönlichkeitserziehung liegen in der Familie. Sie setzen sich außerhalb der Familie fort, durch die Wahl von Freunden und Vorbildern. Persönlichkeitsbildung umfasst unter anderem Fairness, Mut, Engagement, Chorgeist, weltanschauliche und religiöse Bildung sowie eine gewisse emotionale Krisenfestigkeit, Sensibilität für die Bedürfnisse anderer, Strategien des Konfliktmanagements und des Aushandelns von Kompromissen samt der Fähigkeit, Initiative zu ergreifen und Verantwortung zu übernehmen. Solche soziale und moralische Bildung ist keine Sache des formalisierten Lernstoffs, sondern kann nur durch tätiges Leben und Handeln erworben werden, in einem Erfahrungsfeld, zu dem natürlich auch die Schule und das Berufsleben gehören. In der Schule wird diese Persönlichkeitswissen oder Bildung in der Regel weniger während der Unterrichtsstunden als auf dem Pausenhof und auf Klassenfahrten gelernt. Internate machen nicht selten genau diesen Aspekt der Persönlichkeitsbildung zu einem wichtigen Mehrwert ihrer Institution. In den englischen Public Schools zum Beispiel wurde diese Dimension der Persönlichkeitserziehung großgeschrieben. Und zwar in einer Weise, die sie zu einer Vorschule für die Verantwortungsträger des British Empire machte. In Deutschland wurde dafür im 19. Jahrhundert eine eigene literarische Gattung erfunden, der Bildungsroman, der den Weg eines Helden oder einer Heldin zur Ausbildung ihrer spezifisch eigenen Persönlichkeit zeigt und dabei den Leserinnen das Muster für ihre eigene Identitätsarbeit vorgibt. Obwohl kognitive Bildung und die Bildung zur Persönlichkeit zu unterscheiden sind, sind sie im einzelnen Menschen natürlich immer notwendig miteinander verbunden. Probleme in der Persönlichkeitsbildung etwa, wie Druck in der Peer Group, emotionaler Stress in einer zerbrochenen Familie, Migration, soziale Not und anderes, mindern natürlich ganz offensichtlich die Motivation und Lernfähigkeit von Schülern und vertiefen negative Entwicklungen, die später nur sehr schwer zu korrigieren sind. Der nächste Begriff heißt Allgemeinbildung. Allgemeinbildung steht der Persönlichkeitsbildung nahe, beschränkt sich allerdings auf ein erlernbares Repertoire von Wissen und Fertigkeiten, die dem Menschen zu einer guten Figur verhelfen, die ihn gesellschaftsfähig machen und ihm im Kampf um die Karriere Wettbewerbsvorteile verschaffen. Durch Allgemeinbildung kann man anderen imponieren. In einem Bewerbungsgespräch kann Allgemeinbildung sogar zu einem Schlüssel des Erfolgs werden. Die Kunst der Konversation, das heißt, sich in Gesellschaft für alle Beteiligten unterhaltend und anregend zu artikulieren, wurde seit der Renaissance und seit dem 18. Jahrhundert auch in Deutschland systematisch eingeübt. In den bürgerlichen Salons war Konversation eine bewunderte Kompetenz. Deshalb wurde dieses Wissen auch in sogenannten im 19. Jahrhundert sehr verbreiteten Konversationslexika gespeichert. Daher kommt diese Verbindung von Konversation und Lexika. und in familiären Bücherschränken, und die sind in sehr vielen noch im Hausgebrauch bereitgehalten. In dieser Tradition steht auch das Buch meines verstorbenen Kollegen Dietrich Schwanitz mit dem Titel Bildung, alles, was man wissen muss. Es ist auf diese spezifische Form genau Gesellschaft geselliger Performance ausgerichtet, und mein Konstanzer Kollege Ernst-Peter Fischer hat dazu das Pendant für die Naturwissenschaften geschrieben. Das ist das andere Buch an meiner Seite. Der Begriff der Allgemeinbildung wird meist noch erheblich breiter und vager verwendet. Das Problem dieses Begriffs ist seine Uferlosigkeit, denn er ist immer nach oben und nach allen Seiten offen und tendiert zu unrealistischer Ausweitung. Sie soll ein Grundwissen, also in den Geistes- und Natur- und Technikwissenschaften enthalten, und eine Vertrautheit mit historischen Fakten, kulturellen Ereignissen sowie Alltagsproblemen erschließen. Die Forderung nach Allgemeinbildung enthält deshalb immer Überforderung. Eben deshalb wird in populären Fernsehratesendungen wie Wer wird Millionär genau diese Allgemeinbildung in den Mittelpunkt gestellt und parallel zu Sportwettbewerben werden deren Champions, nämlich die Champions der Allgemeinbildung, ermittelt. Darauf werde ich nachher nochmal zurückkommen. Aber jetzt erstmal ist der letzte Bildungsbegriff dran, die kulturelle Bildung. Mit kultureller Bildung ist im Folgenden ein Identitätswissen gemeint, das sich auf ein kulturelles Selbstverständnis gründet. Wir leben heute in einem Zeitalter der Globalisierung und der Migration, was jedoch nicht heißt, dass kulturelle Unterschiede immer unwichtiger werden oder ganz verloren gehen. Im Gegenteil spielt kulturelle Identität sogar eine größere Rolle denn je. Menschen begreifen sich eben nicht nur als Individuen, die sie natürlich auch sind und bleiben. Sie verstehen sich auch als Mitglieder von Nationen und Kulturen, innerhalb derer sie sich in einer überlebenszeitlichen Langperspektive ihrer historischen Identität vergewissern. Die Frage, wer bin ich, wird deshalb für jeden Menschen ergänzt durch die Frage, wer sind wir? Und auf diese Frage antwortet die Auseinandersetzung mit etwa auch eben der nationalen Geschichte und Kultur, die eine kosmopolitische Öffnung natürlich keineswegs ausschließt, sondern eher eine wichtige Voraussetzung ist für eine vielstimmige europäische Kultur. Ohne ein gewisses Grundwissen von dem, was die eigene kulturelle Herkunft oder Identität historisch, geistig, künstlerisch bestimmt hat, ist ein solcher produktiver Austausch mit anderen Kulturen kaum möglich. Kulturelle Bildung entsteht also aus dem Zusammenspiel, würde ich sagen, von drei Komponenten: Gedächtnis, Reflexion und Identität. Gedächtnis steht hier für kulturelles Wissen, das durch Lernen erworben wird und angeeignet werden muss. Obwohl das Memorieren in Deutschland heute keinen guten Ruf mehr hat und meist als Inbegriff einer obsoleten oder geistlosen Pädagogik gilt, ist es doch keine Frage, dass wir mit Texten, die wir in- und auswendig kennen, eine besondere Zwiesprache halten und sie in ihrer sprachlichen Qualität auch ganz anders schmecken und erfahren können als in bloßer Lektüre. Zweitens, Reflexion steht für die Fähigkeit, sich über das Gelernte und Angeeignete auch sprachlich auszutauschen, es zu bewerten und mit anderem Wissen in Beziehung setzen zu können. Ich komme auch darauf nochmal zurück. Und Identität schließlich steht für den spezifischen Bezug, den dieses Wissen im Unterschied zum bloßen Sachwissen mit der lernenden Person unterhält. Es ist ein Wissen, das im Aufbau der eigenen Identität eine sowohl herausfordernde als auch vergewissernde Rolle spielt. Bereits in der Schule gibt es Fächer, die nicht nur normale Lernfächer, sondern darüber hinaus, könnte man sagen, Kulturfächer sind, zum Beispiel Religion, Geschichte, Literatur oder Kunst. Der kulturelle Anteil dieser Fächer erschließt sich in der Betrachtung, Würdigung, Aneignung historischer Ereignisse und kultureller Denkmäler und Texte als Teil der eigenen kulturellen Identität. Die Bibel zum Beispiel ist ja nicht nur die Grundlage verschiedener Religionen und Konfessionen, sondern auch der breite Erzähl- und Bilderschatz des europäischen Kulturgedächtnisses. Und damit, wie es der Dichter und Maler William Blake einmal ausgedrückt hat, the great code of art, der große Code der Kunst. Nicht nur die Kunst in europäischen Kirchen und Museen, auch die Literatur, der Film und die neuen Medien zehren nach wie vor von diesen prägenden Grundlagen, die unser kulturelles Erbgut ausmachen. Das wurde mir besonders deutlich, als ich auf dem letzten Kirchentag eine Bibelarbeit zu Genesis 22, das ist die Geschichte von Abraham und Isaak, machen durfte. Und dafür habe ich drei amerikanische englische Pop-Künstler einbezogen, Bob Dylan, die alle dieses Thema behandeln. Bob Dylan mit Highway 61, Joan Baez mit ihrem Lied In Canaan Lands und vor allem Leonard Cohen, der die Geschichte von Isaak aus seiner Perspektive erzählt. Also da gibt es eine deutliche Kontinuität des Übergangs hier zwischen Hochkultur, wenn man so will, und Popkultur oder religiösem Kulturgut und säkulare Ausdeutung. Aber diese Texte, wie gesagt, bilden so etwas wie eine Hintergrundstrahlung, vor der wir neue Bilder sehen. Sie sind und bleiben der Resonanzraum, in dem viele neue Texte widerhallen. Sofern wir auf dem Boden dieser Tradition stehen, stellen wir fest, diese Bilder und Texte haben tatsächlich unsere Welt, unsere Erfahrungen, unsere Gefühle geprägt, erschlossen, orientiert. Ja, sie haben uns in gewisser Weise erfunden. Und hier komme ich nochmal auf Harold Bloom zurück, der sehr viel über Shakespeare geschrieben hat und seine Formel für Shakespeare war, Shakespeare invented us. Deshalb finden auch die Ausbruchs- und Auseinandersetzungsbewegungen noch immer vor dem Hintergrund solcher Texte statt. Ein Beispiel wäre der Atheist James Joyce, der einmal Jesuitenzögling war und sich auch seinen Widerspruch genau in diesem Code inszeniert hat, nämlich indem er die Rolle des Satans spielte, der non serviam, ich werde nicht dienen, sich zum Motto seines Widerspruchs gemacht hat. Kulturelles Erbe also ist die Mitgift eines Kollektivs an ein Individuum. Ich wiederhole es nochmal. Kulturelles Erbe ist die Mitgift eines Kollektivs an ein Individuum. Kulturelle Bildung ist aber erst das, was der oder die Einzelne jeweils mit dieser Mitgift oder Hypothek jeweils, wie man es sieht, anfängt. In der pluralen Gesellschaft vervielfältigen und verschränken sich diese Identitäten, verschärfen sich aber auch die Unterschiede in diesem Zusammenspiel. Kulturelle Bildung also ist kein, und das möchte ich am Schluss noch hinzufügen, in keiner Weise ein Luxusartikel, sondern ein Menschenrecht. Ich zitiere, jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an der Kunst zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzunehmen. Das ist der Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wir kommen zum nächsten Teil und hier geht es nun um die Geschichte und die Kritik des Bildungsbegriffs. Und zwar, wenn ich jetzt von Bildung spreche, meine ich immer kulturelle Bildung. Ich schleppe das Wort nicht immer mit, aber darum soll es im Folgenden gehen. Ich habe bisher mehrfach von Identität gesprochen. Das war vielleicht etwas voreilig, denn der Begriff Bildung richtet sich eigentlich von Anfang an gegen feste Identitätszuschreibungen und betont den Prozess der Selbstwerdung durch Selbstformung. Werde, der du bist, ist die Formel dafür, die sowohl religiös als auch säkular gelesen werden kann. Bei Meister Eckhart, dem großen Mystiker des Spätmittelalters, aus dem 13. Jahrhundert, bedeutet Bildung Annäherung an Gott durch Orientierung an das Bild Gottes, das er im Akt der Schöpfung in jeden Menschen hineingelegt hat. Also wir kommen erstmal auf den Begriff des Bildes, der ja in dem Wort Bildung drinsteckt, zu sprechen. In der biblischen Schöpfungsgeschichte heißt es ja, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Weib schuf er sie. Einbildung bezeichnete für Meister Eckhart die Aufgabe des Menschen, seine eigene Gottesebenbildlichkeit aktiv in sich nachzubilden, auszubilden. Und das ist eigentlich eine ganz wunderbare Idee, die direkt zu Lessings Ringparabel führt. Sie hat zwei Seiten, einmal die Vergöttlichung, die Vermenschlichung Gottes, aber auch die andere Seite ist die der Vergöttlichung des Menschen. Und seit der Renaissance geht Bildung in diese Richtung. Dort ist Bildung auch zum Zentralbegriff nun eines säkularen Humanismus geworden. Das wurde möglich durch den folgenreichen Gedankenschritt von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen zur Gottähnlichkeit des Menschen. Secundus Deus oder der andere Gott wurde der Mensch genannt. Sie beruhte auf einer optimistischen Anthropologie, die den Menschen natürlich aus dem Komplex der Sünde und damit auch aus dem Komplex des göttlichen Heilsplans entlässt und ihn reichlich mit eigener Würde und Erhabenheit, Dignitas et Excellentia, ausstattet, um sein Schicksal fortan selbst in die Hand zu nehmen. Damit war der folgenreiche Schritt aus der religiösen Bindung heraus und in die Freiheit zur Selbstbestimmung und Selbstvollendung getan. Die Schlüsselbegriffe Bildung und Fortschritt stehen seit der Renaissance für dieses moderne Programm menschlicher Selbstvervollkommnung. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde diese Religion des Humanismus von deutschen Denkern und Dichtern in ein ästhetisches Bildungsprogramm übersetzt. Also Bildung und Ästhetik gingen nun ein neuer Begriff. Um 1800 gingen nun eine neue Allianz ein. Die Metaphorik der Skulptur spielte dabei eine große Rolle. Der Mensch war dabei Bildhauer und Bild zugleich. Die schön gebildete, in sich geschlossene und frei in sich bestehende menschliche Gestalt wurde dabei zum Inbegriff eines neuen Menschenbildes. Dessen normative Grundlagen stammten vor allem aus der Skulptur griechischer Kunst, wie sie vom Archäologen Johann Joachim Winkelmann mit der Betonung auf ästhetische Ganzheit und Geschlossenheit kanonisiert wurde. Bildung wurde zur Suche nach ästhetischer und moralischer Integrität im Rahmen humaner Selbstbestimmung. Dieses klassische Menschenbild fand in Texten der deutschen Klassik ihre literarische Entsprechung. Im 19. Jahrhundert wurde dazu eine eigene literarische Gattung erfunden, der Bildungsroman, auf den ich schon angespielt habe, von Karl Morgenstern 1820 erstmal begründet als Diskurs oder als Gattungsname, der übrigens bis heute im Englischen als deutsches Lehnwort gebraucht wird. Man spricht im Englischen vom Bildungsroman. Zeigt den Weg eines Helden oder einer Heldin zur Ausbildung ihrer spezifisch eigenen Persönlichkeit und gibt dabei den Leserinnen eben das Muster für ihre Identität vor. Also noch eine deutsche Erfindung. Wie kommt es nun, das ist vielleicht nochmal der auf den Nippes gekommene Bildungskanon. Im 19. Jahrhundert erfüllte, und das ist jetzt der Schritt von der Bildung zur Identität, einer neuen Form von Identität, im 19. Jahrhundert erfüllte Bildung zwei wichtige Funktionen, die sich gegenseitig bestätigten und verstärkten. Sie wurde zum Medium nationaler Identitätskonstruktion und sie bot der staatstragenden Mittelschicht einer säkularisierten Gesellschaft den Ersatz einer Kunstreligion an. Die Kunstreligion hatte ihre neue Bibel und das waren eben die Klassiker in erschwinglichen Volksausgaben. Und neben den Klassikern, dass die eben in den väterlichen, elterlichen Bücherschränken standen, das Pendant dazu waren die neuen Gotteshäuser, die Musentempel, dieser Klassiker. Diese Kultstätten erhielten Einzug in die Zentren aller europäischen Städte in Gestalt neuer Theater, Konzerthäuser und Museen. Besonders wirkungsvoll haben sich hier die Wiener Architekten Helmer und Fellner hervorgetan, deren Baufirma zwischen 1873 und 1919 50 solcher Musentempel in ganz Europa errichtet hat. Es wäre ein Zufall, wenn es in Freiburg keine gäbe, aber in Zürich zum Beispiel die Tonhalle ist von Helmer und Fellner erbaut. In der modernen, funktional technisierten Lebenswelt wurde die Kunst als ein neuer Ort des Sakralen gefeiert. Viele und vor allem jüdische Biografien des 19. Jahrhunderts erzählen die Geschichte der Konversion aus der Religion in die Bildung. Kunstreligion und nationale Identitätskonstruktion durch Bildung war im 19. Jahrhundert gerade eben auch ein jüdisches Projekt. Eine große Zahl der Mitglieder von Goethe- und Schiller-Gesellschaften waren Juden. Die Mehrzahl der Autoren von Schiller- und Goethe-Biografien waren es ebenfalls. Dieses jüdische Engagement an kultureller Bildung hat allerdings nicht zu der erhofften deutsch-jüdischen Symbiose geführt. Im Gegenteil, diese Vision zerbrach endgültig im Nationalsozialismus, als diese Geschichte der kulturellen Integration auf der Basis rassischer Differenz auf mörderischer Weise wieder rückgängig gemacht wurde. Während des Dritten Reichs wurde Bildung dann auf das Format einer rassistischen Ideologie verengt und für die Politik instrumentalisiert und damit natürlich auch ganz gründlich diskreditiert. Der Kanon nationaler Bildung entstand im 19. Jahrhundert. Er hat sich in Deutschland durch die Epochen des Kaiserreichs, der Weimarer Republik und des NS-Staats bis in die Nachkriegszeit erhalten. Und dafür noch zwei Bilder aus der Zeit des Krieges. Da sehen Sie, dass die Bildung, die kulturelle Bildung, gerade auch als Proviant für Soldaten eingesetzt wurde. Auf der einen Seite Frontsoldaten in einer Bibliothek und das andere Beispiel eine Aufführung von Lessings Minna von Barnhelm. Barnhelm vor Frontsoldaten. Also Nationalisierung der Bildung zeigen diese Bilder, also ihre Aufrüstung im Krieg. Bildung wurde zu einem wichtigen Teil der Nationsbildung. Die Schaffung eines kollektiven Wir, das in den Dimensionen Geschichte und Kunst zum Gegenstand eines zu erlernenden Wissensgegenstandes mit dem Charakter eines Identifikationsangebots, einer Identifikationsvereinnahmung wurde. Die Erfindung dieser nationalen Geschichte und Kunst gilt übrigens für alle Nationen im 19. Jahrhundert. Da ist Deutschland kein Ausnahmefall, aber natürlich diese Art der Aufrüstung durch diese Kontinuität, durch die NS-Zeit hindurch hat die nationale kulturelle Bildung in Deutschland anders als in anderen europäischen Nationen in Misskredit gebracht. Ich möchte diesen Abschnitt nun über die Geschichte der Bildung kurz zusammenfassen in drei Punkten und Ihnen dabei ein bisschen die Widersprüche, die in diesem deutschen Bildungsbegriff der kulturellen Bildung enthalten sind, nochmal wiederholen. Also der erste Widerspruch ist, dass Bildung ja entstanden ist, als Menschenbildung, um Standesgrenzen zunächst einmal zu überschreiten, aber sie wurde genutzt dann zum Statussymbol im 19. Jahrhundert auch, mit dem sich das Bürgertum gegen die unteren Schichten abgrenzte. Zweiter Widerspruch, die Bildung entstand als kosmopolitische Befreiung zum Menschsein. Wielands Agathon galt als erster Bildungsroman, prototypisch kosmopolitische Literatur, aber sie wurde nationalisiert und sie wurde schließlich eben auch arisiert. Und drittens, Bildung entstand als ein umfassendes Konzept der Vervollkommnung des Menschen, aber es wurde auf ästhetische Bildung eingeschränkt und ließ, ganz wichtig, die politische Bildung dabei außen vor. Sie war sozusagen auf einem Auge blind, was man besonders deutlich an Thomas Manns Betrachtungen eines unpolitischen ablesen kann. Es gab so etwas wie einen Mangel einer Erziehung zum politisch bewussten und Eigeninitiative ergreifenden Bürger, also eine Spaltung, die in anderen europäischen Ländern in dieser Weise so nicht galt. Und nun können wir sagen, dass vor diesem Hintergrund die kulturelle Bildung für die jüngeren Generationen nach 1945 unter dem Verdacht einer restaurativen Kontinuität stand, die als repressiv erfahren wurde und die aufgebrochen werden musste, um wieder Anschluss an die internationale Moderne zu finden. Das war eines der Anliegen. Raus aus diesem Gefängnis des Nationalen. Eine Kultur, die den Nationalismus gestützt hatte. Man denke hier nur an die prunkvollen Inszenierungen in Salzburg oder Bayreuth, also gerade diese Festspiele besonders herausgehoben, oder ihm doch nichts entgegenzusetzen hatte. Die hatte sich in den Augen der 68er selbst diskreditiert und erledigt. Bildung und Bildungsbürgertum galten als korrumpiert und obsolet, elitär, national verengt und damit eben als Inbegriff einer deutschen Affäre. Und diese deutsche Affäre hat auch eine starke Resonanz hier in Freiburg. Ich erinnere Sie an die Bücher von Christoph Meckel, Suchbild meines Vaters und meiner Mutter. Das sind Bücher, die auf der Ebene der Familie und des intergenerationellen Konflikts diesen Kampf um die Bildung ganz besonders drastisch und anschaulich machen und damit natürlich den nachgeborenen Lesern auch der nächsten und übernächsten Generation noch sehr viel vermitteln können über die Geschichte von einzelnen Städten. Also hier geht es wirklich um Freiburg und das Münster und alle möglichen anderen Dinge. Also Teil des Protestprogramms der 68er-Generation war der Generalangriff auf Bildung, indem sie die Kultur ihrer Elternhäuser zerschlugen und gleichzeitig natürlich machte sich damals auch der Zeitgeist bemerkbar in Form von Bildungsreformen und Tabula rasa im westdeutschen Schulsystem. Zunächst aber noch zwei Urteile von 68ern über das, was aus der Bildung geworden ist. Hier Manfred Schneider hat es Bildung als ein lästiges Pflichtpensum für nachwachsende Generationen definiert. Er sagt, die Schulmeister träumen, dass ihre Schüler einmal alles das wissen, was sie selbst gerne wissen wollten. Und die Schüler vereinen sich in der Klage, dass die nächste Generation all das, was sie selbst hätten lernen sollen, nicht mehr lernen müssen. Für Sloterdijk ist die Abrechnung noch sehr viel kürzer. Er sieht einfach in der Bildung nichts als ein Machtinstrument und er sagt, seiner Substanz nach war der bürgerliche Humanismus nichts anderes als die Vollmacht, der Jugend die Klassiker aufzuzwingen und die universelle oder universale Geltung nationaler Lektüren zu behaupten. Also vollkommene Absage an jede Form von Klassik. Ich habe schon angedeutet, dass alles passierte nicht in einem luftleeren Raum, sondern es waren sehr starke soziale Transformationen, auch im Gange. Und alle, die hier sitzen, wissen genau, wovon ich spreche. All das hat zu einem radikalen Umbau der kulturellen Bildung geführt. Denn in den 60er und 70er Jahren war die Herrschaft des Bildungsbürgertums abgelaufen. Der jugendliche Kampf gegen diese soziale Formation und ihre Statussymbole verschränkte sich damals mit tiefgreifenden Reformen des westdeutschen Bildungswesens. Dabei ging es um zwei ganz unterschiedliche Bildungsbegriffe, wieder erstmal an erster Stelle um Ausbildung und dann auch um kulturelle Bildung. Zunächst zur Ausbildung, Georg Picht, und da kommen wir wieder nach Freiburg und Hinterzarten. Seine berühmte Artikelserie aus dem Jahr 1964 über die deutsche Bildungskatastrophe und seine Mobilisierung von Bildungsreserven auf der einen Seite und Ralf Dahrendorfs Buch, und damit kommen wir nach Konstanz, mit dem Titel Bildung ist Bürgerrecht und Willy Brandts Programm, die Schule anstelle des Militärs zur Schule der Nation zu machen. All diese Impulse richteten sich auf eine Modernisierung der westdeutschen Gesellschaft durch Demokratisierung und das hieß vor allem durch Öffnung des Zugangs zu Bildungschancen und Institutionen. Linke und reformorientierte Denker waren sich darin einig, dass Elite und Bürgertum soziologisch überholt waren. Sie galten als Hemmnis auf dem Weg der Mobilisierung und Integration unterprivilegierter Massen. Wie diese Namen Picht, Dahrendorf oder Brandt zeigen, war die soziale Modernisierung der Ausbildungsstrukturen das Programm von Generationen, die deutlich älter waren als die 68er. In diese Reformbewegungen der Älteren brachten aber dann die 68er als ihre ureigene Zutat ihren persönlichen Affekt gegen kulturelle Bildung mit ein. Ihr zorniger Kulturkampf prägte sich in den 70er und 80er Jahren auf vielerlei Weise aus. Die Klassiker verschwanden von den Bühnen der Theater und aus dem Kanon des Deutschunterrichts, wo von Goethe-Gedichten und Schiller-Dramen auf Zeitungswerbung und Sachtexte umgestellt wurde. Im Mittelpunkt der Ausbildung standen, also Beispiel ist Enzensberger, der diese Wendung besonders radikal vollzogen hat und programmiert hat, mit seiner Formel, lest keine Gedichte mehr, sondern Fahrpläne, die sind genauer. Im Mittelpunkt der Ausbildung standen nun Alltagskommunikation und politisch-kritische Texte, anhand derer erlernt werden sollte, wie man bestehende Strukturen kritisch hinterfragt. Ob Bildung nun brachial zerschlagen wurde oder ob sie sich einfach verflüchtigt hat, lässt sich heute nicht mehr so leicht entscheiden. Eines ist sicher, im Laufe der letzten 3 bis 4 Generationen hat sich sehr vieles verändert. Von Theodor Heuss zum Beispiel wird gesagt, dass er über Dante, Rembrandt, Mörike, über Maulbronn, Ravenna und Ischia, über Lessing, Shakespeare, Cervantes und Büchner sowie über oberschwäbisches Barock und Florenz geschrieben hat. Der Autor fährt fort, dieses hat man einmal Bildung genannt. Später galt Helmut Schmidt, ein ganz anderer Typ als, ich zitiere, der klügste, gebildetste und erfahrenste Elder Statesman der Republik. Offensichtlich müssen wir die Beispiele für Bildung immer wieder erneuern, denn sie wandeln sich ständig. Sie wandelt sich ständig. Ich möchte hier aber nicht nostalgisch werden, sondern genauer beschreiben, wie sich kulturelle Bildung unter den gegenwärtigen Verhältnissen verändert. Ihre wichtigsten Lernorte waren einst die Familie und die Schule. Hier fand zusammen mit der Vermittlung von Grundwissen die Weitergabe kultureller Traditionen statt. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Familie und Schule haben ihren Status als Tradierungsinstanz weitgehend verloren. Was nicht weitergegeben wird, bricht aber ab. Das heißt, man muss es gar nicht zerschlagen, man braucht es einfach nur nicht weiterzugeben. Auch im gesellschaftlichen Umfeld scheinen die Voraussetzungen für kulturelle Bildung immer weniger gegeben. Christoph Türke hat in der gesamten Gesellschaft zum Beispiel ein Aufmerksamkeitsdefizit diagnostiziert. Wie nennt er das? Kritik an der Aufmerksamkeitsdefizitkultur. Also das ist unsere Kultur. Wo steht die Bildung heute und wie sieht ihre Zukunft aus, falls sie überhaupt noch eine hat? Ich möchte hier 4 Problemkomplexe kurz ansprechen. Und das erste ist die Rolle des Bürgertums. Der Soziologe Joachim Fischer hat die These vom Untergang des Bürgertums, hat dieser These widersprochen. Er schreibt, allen Untergangserwartungen zum Trotz dominiert es heute nach den großen gesellschaftlichen Umbrüchen der Weltgesellschaft. Der Autor wirft einen distanzierten soziologischen Blick auf diese enorm wandlungsfähige Klasse, wie er sie beschreibt, und er ist davon beeindruckt, wie sie sich in Form hält. Für ihn ist das Bürgertum in den westlichen Gesellschaften weiterhin der Stichwortgeber und Motor der Entwicklung mit seiner Mischung aus Innovationsvermögen, Risikobereitschaft, Individualismus, aber auch Konformismus, Beharrungsvermögen und Rückbesinnung. Das ist sein Profil eines neuen Bürgertums. Wohlgemerkt, das Wort Bildung hat er in seiner Studie geflissentlich vermieden und hier durch das Wort Form ersetzt. Und dazu das Gegenmodell einer Analyse. Der Politologe Wilhelm Heidmeier hat eine andere Beobachtung gemacht und wahrscheinlich gelten sie beide. Er sieht einen neuen sozialen Typus vor sich, der ausgesprochen ungebildet und daher ein dankbarer Konsument populistischer Propaganda ist. Heidmeier spricht von roher Bürgerlichkeit und meint damit eine Form der Existenz, die mit rabiaten Mitteln ausschließlich die eigenen Interessen verfolgt. Diese Haltung ist mit einem Rückzug aus der Solidargemeinschaft der Gesellschaft verbunden und stellt eine dezidiert unzivilisierte, ungeschminkte, denken Sie an die ganze Political Correctness-Debatte, ungeschminkte, verrohte Form des unternehmerischen Individuums dar, das nur noch auf die Sicherung der eigenen Privilegien eingestellt ist. Dieses Bücher erschienen beide vor 2013, also dem Auftritt der AfD, aber sie sind, glaube ich, wirklich ausgesprochen interessant für eine differenzierte Beobachtung unserer Gesellschaft heute, also und für ihre gegenwärtige Spaltung. Der Begriff des Bildungsbürgertums zieht aber immer noch reflexartig die Ressentiments der Protestgeneration auf sich. Aber nicht das Bildungsbürgertum ist überholt, sondern sein politisiertes Bild als Klassenfeind, würde ich mal sagen. Also wir brauchen, ich sage genau diesen Bildungsbegriff heute mehr denn je und sollten ihn nicht mit dem Bürgertum einfach abschaffen, denn ohne ein solides Grundwissen und die Fähigkeit, sich mündig an gesellschaftlichen Debatten zu beteiligen und sich von den Verhältnissen ein eigenes Bild zu machen, steigt nämlich die Resonanz politischer Vordenker signifikant an. Das erleben wir derzeit überall in Europa. Je gebildeter eine Gesellschaft ist, so die These, desto resistenter ist sie gegen populistische Parolen. Diese Kombination von Bildung, Aufklärung und Mündigkeit macht nämlich das Bildungsbürgertum aus. Das ist der Motor und es ist in diesem Sinne der Motor der wissenschaftlich-technischen Zivilisation und Träger der Zivilgesellschaft. Gesellschaften ohne starke Mittelschichten zum Beispiel haben ganz massive Probleme mit nachhaltigen Demokratisierungsprozessen und das haben uns die verschiedenen Beispiele der arabischen Revolutionen vor Augen geführt. Das sind Gesellschaften ohne Mittelschicht und da können Demokratisierungsprozesse eben auflodern, aufflackern, in momentanen Erhebungen sich artikulieren, aber sie haben keine nachhaltigen Wirkungen, weil die Institutionen dazu fehlen. Zweiter Punkt, die Rolle der Bildung in der heutigen Gesellschaft. Meine These ist, dass Bildung in der Multioptionsgesellschaft, wie Peter Gross sie nennt, von einer Leitkultur zu einer Teilkultur mutiert ist. Und damit tausche ich einfach nur zwei Buchstaben aus und führe die Debatte in eine andere Richtung. Ich meine, dass diese kulturelle Bildung im Moment zwei Dinge aufgibt, nämlich erstens ihren elitären Status und zweitens ihren repräsentativen Anspruch. Das Bildungsbürgertum hat immer für alle gesprochen. Wenn kulturelle Bildung wirklich ein Menschenrecht ist, dann darf dieses nicht mehr an die Privilegien einer sozialen Schicht gebunden sein. Als ein Beispiel, wie das Eingangstor zu kulturellen Gütern weltweit geöffnet werden kann, verweise ich auf das Projekt der Berliner Philharmoniker. Simon Rattle und sein Choreograf Royston Maldoom haben 2003 in Berlin eindrucksvoll gezeigt, wie man 250 Jugendliche unterschiedlicher Klassen und Herkunft an ein so komplexes und anspruchsvolles Werk wie Stravinskys Sacre du Printemps heranführen kann. Kulturelle Bildung ist nämlich keine Sache der rein individuellen Selbstformung, sondern produziert, ich zitiere, eine klar umgrenzte und anerkannte Gemeinschaft des Denkens und Fühlens. Diesen schönen Satz, diese Definition übernehme ich von Stephen Greenblatt. A clearly formulated and recognized community of thought and feeling. Genau das ist das, was Bildung produziert. Das ist also nicht rein solipsistisch, sondern auch gruppenbezogen in einem Aufsatz über Auerbach. Hier steht der Satz. Das heißt, es geht um eine Gruppe von Menschen, die sich über kulturelle Texte, Bilder und Musik austauschen können. Nach Heinz Schlaffer besteht Bildung nämlich noch nicht darin, bestimmte kanonische Texte gelesen zu haben, sondern überhaupt erst darin, über diese auch sprechen und kommunizieren zu können. Dafür aber braucht man immer Gleichgesinnte, und eben, die ebenfalls das Bedürfnis haben, sich über ihre Lektüre-Erfahrungen oder Hörerfahrungen und Wertschätzungen auszutauschen. Bildung ist somit eine Form der Vergemeinschaftung über die Partizipation und Kommunikation kultureller Texte, die die Grenzen der Familie, der Peer Group und natürlich auch der Nation übersteigt. Es gibt heute nicht mehr die eine obligatorische Bildung für alle, im Sinne eben der Leitkultur, dafür aber viele Fangemeinden, die sich um solche Teilkulturen herum bilden, die sich also um Bildungsgüter scharen, Kreise, die sich selbst rekrutieren und ihre Auswahl innerhalb der Traditionsbestände selbst festlegen. Diese Gruppen organisieren sich im Grunde nicht anders als die der Popkultur. Die Gemeinden, die sich um Pop-Ikonen versammeln, haben etwas Wichtiges gemeinsam, das sie von anderen trennt. Über Fangemeinden kann man dazugehören und sich auch immer gleichzeitig von anderen absetzen. Nächster Punkt, die Kommerzialisierung der kulturellen Bildung heute. Die Bestände des kulturellen Gedächtnisses unterscheiden sich grundsätzlich von den kurzen Konjunkturzyklen der Konsumkultur. Ich unterscheide hier zwischen dem Prinzip Markt und dem Prinzip Kanon. Der Markt steht für den Druck, immer Neues produzieren zu müssen. Hier herrscht das Prinzip von Verbrauchen und Wegwerfen. Im kulturellen Gedächtnis dagegen gilt das Prinzip des Zurückholens und der Wiederaufnahme. Bildung ist Mitgliedschaft in einer Gruppe, die auf eben die langfristige oder überlebenszeitliche Gültigkeit, Brauchbarkeit und Unerschöpflichkeit künstlerischer Werke setzt. Bildung ist aber auch selbst ein Teil des Marktes und existiert innerhalb einer neuen Allianz von Kultur, Politik und Ökonomie. Kultur wird von Bund und Kommunen gefördert, und das nennt man dann Bildungsauftrag. Dabei geht es auch immer um den kulturellen Bildungsauftrag eben. Diese sorgen dafür, dass Werke des Kanons, wenn auch nur hier und da und in Schwundstufen, doch auf die Lehrpläne der Schulen, der Spielpläne der Theater und die Programme der Konzerthäuser und in die Ausstellungen der Museen doch zurückgekehrt sind und weiterhin gelangen. Kultur ist aber nicht nur ein Subventionsempfänger, sie zahlt sich nämlich auch aus in Freizeitangeboten und vielen Festivals. Kultur bedeutet heute nicht nur Persönlichkeitsbildung, sondern vor allem auch Lebensqualität. Die Menschen wollen im Einzugsbereich von Kulturangeboten und Kulturlandschaften leben, die sie überall erreichen können. Die Dichte der deutschen Kulturlandschaft ist einzigartig. Kulturelles Gedächtnis und Bildung verschränken sich dabei problemlos mit Tourismus, Unterhaltung und den Medien. Nach Familie und Schule sind heute die öffentlichen Medien tatsächlich zur wichtigsten Vermittlungsinstanz kultureller Bildung geworden. Ihre Bestände werden anlassbezogen vermarktet und öffentlich wirksam in Fernsehfilmen, Büchern, Ausstellungen und anderen Events inszeniert. Der wichtigste Aufhänger dafür sind Jubiläen und Gedenkdaten. Ein Beispiel: Schiller, dessen 200. Todestag 2005 begangen wurde, war 2009, also gerade mal 4 Jahre später, mit seinem 250. Geburtstag schon wieder dran. In einem Radiointerview wurde Rüdiger Safranski gefragt, ob es bereits nach 4 Jahren tatsächlich einen erneuten Aufmerksamkeitsbedarf für Schiller gäbe. Natürlich hat er die Frage bejaht, denn das neue Schillerjahr erhöhte ja auch den Absatz seines Schillerbuchs. 2002, hier einige Beispiele, wurde anlässlich seines 300-jährigen Geburtstags Friedrich der Große als Preußens Popstar gefeiert. 2013 schwelgten wir im Wagner-Jahr, das wissen Sie schon gar nicht mehr, weil wir jetzt im Beethoven-Jahr uns befinden. Dann kamen die 4 Jahre des Ersten Weltkriegs dran, dann kam das Luther-Jahr mit der Reformation. In diesem Jahr erinnern wir uns gestern Abend in Breisach an die Euthanasie, die vor 80 Jahren begann, und natürlich an Auschwitz nach 75 Jahren. Letzter Punkt, Bildung im Zeitalter der neuen Medien. Bildung kommt vom Bildschirm. Wenn es von Buch käme, hieße es Buchung. Das hat Dieter Hildebrand einmal gesagt. Wir erleben heute einen Sprung von den Büchern zu den Bildern und Bildschirmen und damit zugleich eine fortschreitende Einebnung von Hoch- und Popkultur. Denn kulturelle Bildung verbreitet sich zunehmend durch die Kanäle der Massenmedien und des Marktes. Romane von Jane Austen werden in populären Fernsehadaptionen recycelt. Übrigens meine Nachfolgerin in Konstanz, eine auf meinem Lehrstuhl eine Spezialistin für Shakespeare, hat ein langes Dauerforschungsprojekt und das heißt Shakespeare in amerikanischen Fernsehserien. Anderes Beispiel. Oder an die Gedichte von Emily Dickinson und Christina Rossetti können Jugendliche durch die Songs von Carla Bruni herangeführt werden. Bildung ist flexibler geworden. Man springt heute elastisch hin und her zwischen Sprache und Bildern, zwischen Pop und Hochkultur, zwischen Konsum und Kanon. Es gibt aber einen Rivalen der kulturellen Bildung, die ich hier ja jetzt ziemlich breit geklopft habe. Und das ist der Traum von einer neuen Allgemeinbildung. Darauf möchte ich kurz nochmal zurückkommen. Am 24. November 2011, entschuldigen Sie jetzt mal diesen kleinen Exkurs in die Niederungen unserer Medienkultur, lief im ZDF der große deutsche Bildungstest von Jörg Pilawa. Ich habe mir die Show pflichtbewusst angesehen, in der in 150 Minuten 50 Fragen gestellt wurden. Der Impuls der Sendung war, wir wollen wissen, was man wissen muss. Klingt noch so ein bisschen an Schwanitz angelehnt. Aber wie findet man das heraus, wenn man nicht Schwanitz liest? Durch Erhebungen von Forsa. Also was die Deutschen laut Umfrage wissen, wurde in dieser Sendung abgefragt. Der große deutsche Bildungstest verstand sich wieder einmal als ein befreiender Frontalangriff gegen einen hohlen und prätentiösen Bildungsanspruch. Der Tenor der Show lautete, wir lassen uns nichts mehr vorschreiben, wir machen uns unseren eigenen Bildungskanon zurecht. Dieser hat sich ebenso von der Allgemeinbildung wie von der, würde ich sagen, von der kulturellen Bildung verabschiedet. Übrig geblieben war ein pragmatisches, alltagstaugliches Wissen in Bezug auf Themenfelder wie Umwelt, Gesundheit und soziales Miteinander. Auf die Umwelt komme ich gleich noch einmal zurück. Hier sind einige der neuen Bildungsfragen, die ich mir mitgeschrieben habe. Was bedeutet Faktor 30 beim Sonnenschutz? Wie zählt man die Zähne durch? Wo findet die Befruchtung statt? Wann darf man und wie lange abends in seiner Wohnung Lärm machen? Wie sieht das Pflegesymbol für den Trockner aus? Hier kommt der Kommentar von Jörg Pilawa. Wenn ich mich danach richte, was Kritiker wollen, habe ich vielleicht die Chance, einen Grimme-Preis zu bekommen. Aber dann wird man halt im Nachtprogramm gesendet. Ich komme zurück zur Ausgangsfrage, was ist kulturelle Bildung? Meine Antwort, kulturelle Bildung ist individuelle Teilhabe am kulturellen Gedächtnis. Und was das heißt, möchte ich abschließend noch etwas näher erläutern in drei Punkten. Erstens, wie Sprache, Tradition und Kultur ist Bildung ein offenes, sich wandelndes Projekt, das letztlich auf persönlichem Einsatz beruht und eine Sache des Lernens, der Erfahrung, der Aneignung, der lebenslangen Investition ist. Mit anderen Worten, Bildung, kulturelle Bildung ist nicht etwas, das man hat, sondern etwas, das man tut. Das hat in meinen Augen keiner besser verstanden als der afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin, der Folgendes geschrieben hat nach dem Tode seines Vaters, und das ist jetzt das Bild seines väterlichen Bücherschranks gewissermaßen. Der hat gesagt, alle biblischen Sprüche, der Vater war Reverend, alle biblischen Sprüche und Lieder meines Vaters, von denen ich entschieden hatte, dass sie für mich bedeutungslos waren, waren bei seinem Tod vor mir aufgestellt wie leere Flaschen, die darauf warteten, mit der Bedeutung gefüllt zu werden, die das Leben ihnen für mich geben würde. Also das ist für mich die beste Beschreibung von Bildung, die ich gefunden habe. Also ich habe bisher von Bildung als einer Kunstreligion gesprochen. Hier geht es aber nicht um Glauben, sondern um Lernen, um Wissen, um Kennerschaft und nicht zuletzt Genussfähigkeit. Dazu noch ein weiteres Zitat von Maris Jansson, der leider vor kurzem verstorbene Dirigent des Bayerischen Rundfunks, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Nach einem Konzert sagte ihm ein Besucher, diese 2 Stunden war ich im Paradies, ich war nicht hier. Kunstgenuss, so könnte man verallgemeinern, kann Transzendenzerfahrungen ermöglichen. Ich möchte hier aber nicht von Transzendenz, sondern im Anschluss an Hartmut Rosa von Resonanzerfahrungen sprechen. Rosa erläutert Resonanz folgendermaßen. Moment, wo kommt das? Bin ich auf der falschen Richtung? So. In der Moderne haben sich die Sphäre der Ästhetik und der Naturerfahrung als Resonanzsphären sui generis etabliert. Wer etwa von Musik zutiefst ergriffen, berührt und erschüttert wird, macht eine Resonanzerfahrung. In Resonanzsphären kann man Erfahrungen machen, die über einen instrumentellen oder einen kausalen Weltbezug hinausgehen. Diese Erfahrungen gelten als kostbar, weil man sie nicht manipulativ herstellen kann. Man kann sie nicht bestellen, buchen oder kaufen. Voraussetzung ist nämlich etwas, was man selbst mitbringen muss. Eine besondere Rezeptivität. Das ist ja ein Echo-Verhältnis, ein Wirkungsverhältnis. Was immer man gegen sie vorbringen mag, kulturelle Bildung legt die Grundlagen zu solchen Resonanzerfahrungen. Und hier noch eine andere Definition von kultureller Bildung von Ezra Pound, die lautet, what thou lovest well remains, the rest is dross. What thou lovest well shall not be reft from thee. What thou lovest well is thy true heritage. Zum Schluss möchte ich noch einen Punkt präzisieren und damit schließen. Und das ist Bildung als Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Die Vokabel Selbstvervollkommnung, die ich ja hier eingeführt hatte, mit der Geschichte der Bildung, möchte ich hier durch den Begriff Selbstbestimmung ersetzen. Der alte Humanismus mit seiner Idee der unentwegten Perfektionierung des Selbst in einem stetigen Prozess ist ein Kind der Fortschrittsideologie des 19. Jahrhunderts. An die Stelle dieses ausschließlich auf die Zukunft ausgerichteten Selbst ist inzwischen der Begriff der Identität getreten, der auch selbstgewählte Zugehörigkeiten und damit Bezüge zu kollektiver Geschichte und kollektiver Überlieferung wiederherstellen kann. Kurz, die in den Bildungsbegriff eingebauten Prämissen der Modernisierungstheorie müssen jetzt kulturalisiert werden. An die Stelle von Selbstvervollkommnung als Tugend und Ziel aller Bildung sollten deshalb andere Begriffe treten wie Selbstbestimmung, Entscheidungsfähigkeit und Selbststeuerung, also insgesamt Fähigkeiten, die sehr viel mit einer aufgeklärten Selbstpositionierung in der eigenen Geschichte und Kultur zu tun haben, vor allem mit Blick auf die Zukunft. Und das ist auch der Punkt, damit schließe ich, wo auch natürlich die Natur, das Bewusstsein der gefährdeten Natur, in der wir leben, unbedingt mit an erster Stelle genannt werden muss. Vielen Dank.